Ich habe zu jeder Arbeit einen Bezug, weil ich von jeder Arbeit den Künstler kenne, mich mit ihm ausgetauscht habe und ich nicht nur die Arbeit sehe, sondern auch den Mensch dahinter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SEZ trifft. Ich spreche heute mit Ivo Barth, dem Geschäftsführer von Barth Innenausbau in Brixen und leidenschaftlichem Kunstsammler. Mein Name ist Sabina Drescher, ich bin Redakteurin bei der SWZ und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Herr Barth, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Guten Morgen Frau Drescher, schön, dass Sie bei mir sind und ich freue mich auf Ihre Fragen und bin schon gespannt, wie das Gespräch verlaufen wird.
Das bin ich auch. Ivo Barth ist 1964 geboren, er ist gelernter Tischler und hat 1991 den Familienbetrieb in vierter Generation übernommen. Er war der Erste, der sich über die Bearbeitung von Holz hinausgewagt hat und hat sich in den vergangenen Jahren außerdem einen Namen als Kunstsammler gemacht. Schauen wir uns noch kurz die Geschichte des Unternehmens an, bevor wir unser Gespräch starten. Gegründet hat es Johann Barth als Kunsttischlerei und Altarbildhauerei in Gröden. Ein kleiner Einmannbetrieb war das damals im Jahr 1877. 1957 übernimmt Josef Barth, ein Enkel des Gründers, das Unternehmen. Er spezialisiert sich von der Werkstatt im Brixner Zentrum aus auf die Serienherstellung von Sitzmöbeln, Tischen und Inneneinrichtungen. Nochmal 20 Jahre später, ungefähr 1976, wurde die neue Halle in der Industriezone Brixen gebaut und 2008 eröffnete das Headquarter in Brixen. Und der letzte Meilenstein 2023, das war die Erweiterung des Firmensitzes. Heute zählt Barth zu den führenden Unternehmen im maßfertigen Innenausbau mit weltweiten Projekten in verschiedenen Sektoren wie Museen, Boutiquen, Juweliergeschäften, Headquarters, aber auch privaten Häusern und Wohnungen. Und rund 100 Mitarbeitende arbeiten hier. Herr Barth, wir sprechen heute darüber, wie es ist, einen Betrieb in vierter Generation zu führen, wobei Ihr Sohn Max ja mittlerweile sogar die fünfte Generation im Betrieb ist. Und wir sprechen über den Führungsstil und natürlich über Ihre Leidenschaft für die Kunst.
Sind Sie KI-ready? Wir wissen, wie künstliche Intelligenz Ihrem Unternehmen helfen kann. Converto entwickelt maßgeschneiderte KI-Tools, die Ihre Abläufe beschleunigen und Prozesse zukunftssicher gestalten. Wir machen Ihr Team KI-ready mit Schulungen und Workshops, die praxisnah und direkt anwendbar sind. Fragen Sie nach Ihrer individuellen KI-Strategie unter converto.eu. Passion for Technology.
Blicken wir zunächst zurück. War es für Sie immer schon klar, dass Sie ins Familienunternehmen einsteigen werden?
Also das war bei mir eigentlich von Kindheit an schon klar, weil früh sich herausgefiltert hat, dass meine beiden älteren Geschwister sich für den Betrieb nicht so interessieren. Und deswegen wurde mir das irgendwie in die Wiege gelegt und ich bin so froh über diese Entscheidung. Mir gefällt mein Beruf nach wie vor so extrem gut und alle Tage sind abwechslungsreich und gespickt mit neuen Herausforderungen. Also ich bin ein glücklicher Unternehmer, gehe jeden Tag gerne arbeiten und das ist eigentlich im Leben etwas vom Wichtigsten.
Absolut. Wie schwierig war es denn, in vierter Generation ins Unternehmen einzusteigen? Spürt man da einen gewissen Druck, das weiterzuführen, was die Generationen davor aufgebaut haben?
Eigentlich hatte ich nie einen Druck verspürt. Und für mich war es eigentlich auch nicht schwierig. Also mein Vater hat es sehr gut gemacht. Er hat gleich verstanden, dass ich das Ding schon irgendwie schaukeln werde. Er hat mir sehr früh auch die Firmenleitung übergeben und ich konnte mich voll entfalten. Also der Betrieb war damals ja noch nicht so groß, wie er jetzt ist. Und ja, die Möglichkeit, die mir mein Vater geboten hat, mich da frei zu entfalten, war einfach großartig.
Wie viele Mitarbeitende hatten Sie damals, als Sie eingestiegen sind?
Also wenn ich mich richtig erinnere, waren da 12 Mitarbeiter.
Und da war der Fokus noch auf Holz, gell?
Genau, ja.
Da kommen wir später noch dazu. Ja. Eine Frage, die sich vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer stellen, wenn sie den Namen Barth hören. Wie ist denn die Verbindung zum Architekten Ottmar Barth?
Also der Ottmar Barth ist der Bruder von meinem Vater, also mein Onkel. Und irgendwie habe ich von meinem Onkel oder wahrscheinlich von der ganzen Familie schon die Liebe zur Architektur mitbekommen. Und das fasziniert mich immer noch, deswegen, ja.
Wir haben eben schon angesprochen, dass Sie der Erste waren, der sich an andere Materialien gewagt hat, außer Holz. Wie kam es denn dazu?
Ja, fürs Erste interessiert mich immer, etwas Neues zu tun. Das ist einmal, das interessiert mich nach wie vor. Und wie ich dann so in der Firma die ersten Aufträge gemacht habe, da ist irgendwie ein Projekt auf meinem Schreibtisch gelandet für die Edgewerk Bozen. Und da ging es unter anderem eben auch um Glasarbeiten, um Messingarbeiten, um Marmorarbeiten. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt probierst du das mal. Und das war eigentlich der Einstieg in dieses materialübergreifende Arbeiten. Und das ziehen wir bis heute durch. Man muss da schon sehr viel lernen und hat da manchmal auch mit größeren Schwierigkeiten zu tun. Damals in der Ausschreibung ist drinnen gestanden, dass in den Marmorplatten Einschlüsse von Fossilien drin sein müssen. Und das habe ich irgendwie nicht so ernst genommen. Und diese Marmorplatten dann in Verona zu finden, das war eine richtige schwierige Aufgabe, weil die Architekten hatten da gewisse Vorstellungen und wir mussten dann Blöcke einschneiden lassen. Also da habe ich schon sehr viel dazugelernt, genau zu lesen, was alles gefragt ist.
Da mussten Sie dann praktisch die Blöcke finden, wo diese Einschlüsse drinnen waren.
Ja, genau.
Ja. War wahrscheinlich
also das ist der Rosso di Verona, das steckt mir heute noch in den Knochen. Und da musste eine gewisse Anzahl pro Quadratmeter eben Fossilien sichtbar sein. Und die Plattenstärke war eine nicht handelsübliche Stärke. Also das war wirklich ganz, ganz ein schwieriges Ding. Aber es ist dann gut gegangen und es hat mir trotzdem Freude bereitet. Und das war effektiv der Einstieg in dieses Abenteuer, eben mit verschiedenen Materialien zu arbeiten.
Für jemanden, der Ihr Unternehmen nicht kennt, wie würden Sie denn beschreiben, ganz kurz und knapp, was Sie machen?
Also, wir sind ein Betrieb, der den kompletten Innenausbau macht, in allen Materialien, die man sich so vorstellen kann. Wir sind ein Wellnessbetrieb für Architekten.
Super.
Ja.
Also Sie sind praktisch der technische Arm des Architekten.
Genau.
Der Architekt zeichnet etwas und Sie setzen das dann um.
Das ist auch ein Konzept von unserer Firma. Also wir haben davon abgesehen, selbst Entwürfe zu machen, sondern sehen uns als Partner von den Architekturbüros und Inneneinrichtern und schauen, dass die mit den Ideen zu uns kommen und den Rest entwickeln wir dann zusammen mit ihnen und machen den kompletten Innenausbau.
Sie sind ja in den vergangenen Jahren stark gewachsen, haben wir schon gehört. Woran machen Sie Ihren Erfolg fest? Ist das eben dieses Konzept, dass Sie mit Architekten, Architektinnen zusammenarbeiten? Ist das die Qualität? Was denken Sie?
Das sind viele Schritte. Logisch, die Qualität ist das oberste Gebot. Es hat in den letzten 30 Jahren mehrere wichtige Schritte gegeben. Das war einmal die Bereitschaft, in den Export zu gehen. Also wir haben früh angefangen, in anderen Ländern zu arbeiten. Dann die verschiedenen Sektoren, wo wir arbeiten. Das sind einmal eben der Innenausbau für Privatvillen. Dann die Museen sind für uns ein sehr wichtiges Standbein. Und eben die Juweliere. Und durch das Know-how, das wir bei den Museen lernen, können wir sehr, sehr komplexe Innenausbau-Themen machen in allen Bereichen. Und das war eigentlich unser Motto, zu wachsen und auf der ganzen Welt eigentlich erfolgreich zu sein.
Können Sie das vielleicht ein bisschen erklären, was genau Sie da lernen, wenn Sie so ein Museum einrichten?
Vielleicht hole ich da kurz aus. Auch das war ein Abenteuer. Wir haben begonnen mit dem Naturmuseum in Bozen. Das war das erste Museum, das wir zusammen mit einer lokalen Firma eingerichtet haben. Und da bin ich dann so richtig auf den Geschmack gekommen. Und da haben wir gleich als zweites das Bozener Archäologiemuseum als Auftrag bekommen. Und da ging es dann um sehr komplexe Vitrinen. Öffnungsmechanismen von Vitrinen, um Beleuchtung in den Vitrinen und um den Standard in der Vitrine, dass der schadstofffrei ist. Und man lernt da sehr, sehr viel dazu. Und das ganze Know-how, das wir im Museumsbereich eben lernen, immer noch lernen, können wir eben bei Privateinrichtungen, wenn der private Kunde von uns eine Vitrine haben will, kriegt er Vitrinen, die einfach höchsten Standard entsprechen und logischerweise auch bei den Juwelieren, die wir auch weltweit ausstatten.
Muss man sich das selbst aneignen, dieses Wissen, oder gibt es da irgendwas, wo man nachschauen kann? Ich kann mir das gerade nicht so vorstellen.
Ja, also da ist schon sehr viel Eigeninitiative gefragt und motivierte Mitarbeiter haben wir, die da wirklich sich sehr reinknien. Und man lernt ja sehr viel auch während dem Arbeitsprozess dazu. Wir haben ein gutes internes Archivsystem, wo wir dann immer nachschauen können. Und also die Mitarbeiter sind lernwillig und schauen auch viel und machen das wirklich sehr gut.
Sie haben vorhin angesprochen, dass ein Erfolgsfaktor auch der Export ist. Wie viel Prozent Ihrer Aufträge kommen denn mittlerweile aus dem Ausland?
Also jetzt die genauen Zahlen kann ich Ihnen nicht sagen, aber sind sicher über 80%.
Und wie kommen Sie zu diesen Aufträgen? Sie haben schon die Zusammenarbeit mit den Architekten angesprochen. Kommen die direkt auf Sie zu oder gibt es da einen Zwischenschritt?
Also das Grundprinzip ist immer das Architekturbüro. Dann gibt es auch eine zweite Schiene, das sind die Museen, die auch direkt auf uns zukommen, wo praktisch das Museum mit uns Kontakt aufnimmt und der Architekt dann als nächstes Bindeglied dazukommt. Logischerweise nehmen wir auch bei Ausschreibungen teil im Museumsbereich. Und
In den Metropolen heißt es, kommen die Architektinnen und Architekten kaum noch zu Handwerkern. Kommt Ihnen das zugute?
Das ist sicher ein Trend, der sich meiner Meinung nach noch verschärfen wird. Und das kommt uns eigentlich sehr zugute. Also wir stellen fest, dass in London, Paris, Berlin einfach keine guten Handwerker mehr vor Ort sind. Und das logischerweise hilft uns sehr, dort Aufträge zu akquirieren, aber das betrifft ja nicht nur uns als Firma Barth, sondern das betrifft generell die Handwerker, die da eigentlich schon zu guten Aufträgen kommen könnten oder kommen.
Fliegen Sie Ihre Mitarbeitenden dann ein in die jeweilige Metropole, Großstadt, wo auch immer der Auftrag ist?
Also das ist so, dass wir bei uns hier produzieren, die Einrichtungen oder Museen oder was es halt auch ist, wird hier verpackt, verschifft oder per Luftfracht verschickt, je nachdem, wie eilig das ist und wie es der Kunde haben möchte. Und sobald die Container dann vor Ort sind, fliegt unser Personal dann auf die Baustelle oder reist an die Baustelle, je nachdem, wo das jetzt gerade ist.
Für die Montage.
Ja, genau.
Wir haben jetzt einiges über Ihre Mitarbeitenden gehört. Wie leicht finden Sie denn noch neue Mitarbeitende? Sie haben ja auch, wir haben darüber gesprochen, dass es in den Metropolen sehr schwierig ist mit dem Personal. Wir haben auch gesagt, in Südtirol haben wir noch gute Leute. Wie steht es hier bei Ihnen um die Mitarbeitersuche?
Also wie Sie schon einleitend gesagt haben, sind wir in den letzten Jahren stark gewachsen. Das ist eigentlich die Antwort auf Ihre Frage. Wir haben ein sehr gutes Betriebsklima. Wir schauen schon seit Generationen auf unsere Mitarbeiter und kümmern uns, dass sie sich wohlfühlen bei uns. Und wir sind stolz, eben sehr viele Mitarbeiter zu haben, die 20, 30, 40, 50 Jahre bei uns sind und auch schon die zweite Generation bei uns arbeitet. Also unsere Mitarbeiter gefällt es bei uns, die machen für uns Marketing in den Wohnorten, wo sie sind und wir haben eigentlich keine Schwierigkeiten, Personal zu finden.
Als Sie den Firmensitz erweitert haben, war es Ihnen wichtig, so haben Sie es gesagt, einen sinnstiftenden Ort für die Mitarbeitenden zu kreieren. Was bedeutet das konkret?
Also wie wir das Nachbargebäude dazu kaufen konnten, was ja ein Glück war für uns, weil wir uns da einfach direkt ausbreiten konnten, war uns wichtig, eben auch schöne Räume für die Mitarbeiter zu gestalten. Also wir haben da neue Mitarbeiterräume gebaut, einmal Umkleiden, neue WC-Anlagen und auch eine interne Bar, die als Kommunikationsort sehr gut funktioniert. Im Namen Barth steckt ja nicht nur das Wort Art, sondern auch das Wort Bar drinnen. Und das haben wir wörtlich genommen und haben eben im Nachbargebäude diesen Aufenthaltsraum geschaffen, um den Austausch unter den Mitarbeitern gut zu ermöglichen.
In einem anderen Interview mit der FF haben Sie mal gesagt, ich bin ja schneller, auch in der Führung. Können Sie das ein bisschen erläutern vielleicht?
Ja, also ich bin in meinen Gedanken schnell und eigentlich mit allen Dingen, die ich tue, wenn jemand eine Frage hat, dann kriegt er innerhalb kürzester Zeit eine Rückmeldung. Und das ist in meinen Augen für die Mitarbeiter etwas sehr Wichtiges. wenn ein Mitarbeiter kommt mit irgendeinem Problem, das für ihn wichtig ist, und er kriegt dann keine Rückmeldung vom Vorgesetzten oder vom Firmeninhaber, dann wird das über kurz oder lang nicht gut gehen. Und das ist für mich wichtig.
Wie steht es um die Entscheidungsgeschwindigkeit allgemein?
Ja, da bin ich auch sehr schnell in meinen Entscheidungen. Also es gibt verschiedene Dinge, die man als Unternehmer entscheiden muss. Aber ich bin jemand, der nichts auf die lange Bank schiebt. Gar nichts.
Hören Sie da vor allem auf Ihr Bauchgefühl oder wie entscheiden Sie?
Ja, also es wird überlegt und auch das Bauchgefühl gefragt, ja.
Wir switchen jetzt zu einem anderen Themenbereich und zwar zur Kunst, der ja auch einen großen Teil in Ihrem Leben einnimmt. In Ihrem Firmensitz trifft man Sie praktisch überall. Wir sitzen heute hier in Brixen. Beim Hereingehen fallen gleich Pfotenabdrücke auf, die in den Boden eingelassen sind. Mir haben Sie schon erzählt, was es damit auf sich hat, aber die Hörerinnen und Hörer interessiert das vielleicht auch.
Ja, also eine meiner Leidenschaften ist die zeitgenössische Kunst. Ich habe da schon mit 16 Jahren angefangen, das erste Werk zu kaufen. Und die letzten 20 Jahre hat sich das intensiviert. Und das angesprochene Werk, das Ihnen aufgefallen ist, ist vom Künstler Arnold Dallot. Und er hatte die Idee, die Fußabdrücke von unserem Hund, den wir damals hatten, zu verewigen. Er hat praktisch am Hund die Pfoten abgenommen, das in Bronze gegossen und dann wurden diese Pfotenabdrücke in den Boden flächenbündig eingelassen. Das ist ein Werk, das eigentlich allen Besuchern gleich ins Auge fällt.
Mit 16 haben Sie Ihr erstes Kunstwerk gekauft. Das ist relativ früh, behaupte ich mal. Woher kommt denn Ihre Liebe zur Kunst?
Ja, in der Gasse, wo ich aufgewachsen bin, war ein Künstleratelier. Und das hat mich immer fasziniert, bin da öfter hingegangen, bis dann das Interesse so stark gestiegen ist, dass ich eben von mir meine erste Arbeit abgekauft habe. Dann intensiviert hat sich das Ganze mit einer Zusammenarbeit zwischen Walter Angonese und Walter Niedermeyer. Walter Niedermeyer ist ein international gefragter Fotograf und wir haben zusammen mit Walter Angonese seine Bilderrahmen entwickelt. Und da ist das Interesse dann immer größer geworden, habe dann vom Walter Niedermeyer auch eine Arbeit gekauft und dann bin ich irgendwie in den Vorstand von der AG Kunst gekommen und da wurde mein Horizont dann immer mehr erweitert und jetzt ist es so, dass bei jeder Reise verknüpfe ich das mit der Besichtigung von Ateliers, Museen oder Ausstellungen.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie Ihr erstes Werk ausgeschaut hat, das Sie sich gekauft haben.
Ja, das war eine Holzskulptur von einem Grödner Bildhauer und das war ein abstrahierter Vogel.
Wie viel hat das gekostet?
Ah, das weiß ich nicht mehr.
Wissen Sie ungefähr die Relation zu dem, was Sie damals verdient haben? Mussten Sie lange darauf sparen?
Ja, das ist lange darauf sparen. Also da war ich ja noch in der Ausbildung und das war sicher im Verhältnis nicht wenig, aber es war es mir wert. Und ja, aber generell über Zahlen in der Kunst möchte ich nicht sprechen.
Das wäre nämlich meine nächste Frage. Ja. Was darf Kunst kosten?
Ja, das hängt ein bisschen von der momentanen Situation ab und wie groß das Bedürfnis ist, diese Arbeit haben zu wollen.
Da gibt es ja auch immer Diskussionen über, gerade bei zeitgenössischer Kunst, ist das das wert? Wie stehen Sie zu dieser Diskussion?
Also ich habe ja mittlerweile mehrere Arbeiten oder viele Arbeiten und ich habe zu jeder Arbeit einen Bezug, weil ich von jeder Arbeit den Künstler kenne, mich mit ihm ausgetauscht habe und ich nicht nur die Arbeit sehe, sondern auch den Mensch dahinter.
Erwerben Sie demnach nur Werke von lebenden Künstlerinnen und Künstlern, weil Sie sagen, der Austausch ist Ihnen so wichtig oder gibt es auch mal die ein oder andere Ausnahme?
Es gibt eigentlich nur eine Ausnahme. Und das ist ein österreichischer Bildhauer, Bruno Gironcoli. Da habe ich eine Arbeit gekauft, wo der Gironcoli schon gestorben war. Aber das ist eine Ausnahme.
Wie schnell entscheiden Sie sich, ein Werk zu kaufen, das Ihnen gefällt? Sind Sie da so entscheidungsfreudig wie im Unternehmertum?
Das geht im Augenblick in der Regel.
Also sobald Sie es sehen, wissen Sie das. Liebe auf den ersten Blick.
Genau. Es dauert dann manchmal schon etwas länger, bis ich dann effektiv mich durchringe, speziell bei größeren Werken, aber der Blickkontakt und das Wissen, das ist sofort da. Sofort.
Ist das die Komposition eines Werks oder was überzeugt Sie da? Können Sie das beschreiben?
Ja, das ist schwierig, das zu beschreiben. Also das ist eine ästhetische Entscheidung in meinem Kopf und vielleicht auch das Hintergrundwissen vom Künstler. Und ja, wenn mich das anspricht und mir gefällt und mir die Technik der künstlerischen Arbeit gefällt, dann ist es das Richtige für mich.
Findet der Austausch mit dem Künstler und der Künstlerin vorher statt oder?
Nicht zwingend.
Okay. Mhm.
Es kommt auch vor, dass ich über eine Galerie eine Arbeit kaufe und erst dann den Künstler kennenlerne, aber meistens kenne ich ihn schon vorher.
Wie groß ist denn Ihre Sammlung mittlerweile?
Ja, das ist jetzt wieder eine Frage, die ich nicht gerne beantworten möchte, aber es sind schon einige Werke, ja.
Gibt es da so eine Verbindung, ein verbindendes Element, wo Sie sagen, wenn man Ihre Sammlung betrachtet, dann daran erkennt man, dass das jetzt Ihre Sammlung ist?
Ja, also das haben mir Freunde von mir attestiert, dass ich einen guten Geschmack habe und die Arbeiten alle sehr gut harmonieren. Aber es ist nicht so, dass ich als ausgebildeter Tischler nur Holzskulpturen sammle. Überhaupt nicht. Also angefangen habe ich mit Südtiroler Künstlern. Und der Horizont hat sich dann erweitert auf Europa und mittlerweile auch auf darüber hinaus. Aber es gibt nicht den roten Faden, wo man sagt, okay, das ist jetzt immer dieselbe Technik oder dasselbe Material. So ist es nicht. Also ich sammle schon sehr nach meinem Geschmack und ja, was mir gefällt. Ja.
Ich habe irgendwo gelesen, Sie sind farbenblind.
Das ist richtig, ja.
Beeinflusst das die Auswahl oder ist das eigentlich egal?
Das beeinflusst die Auswahl dahingehend, dass ich wenig bunte Arbeiten habe. Sehr wenig. Also meine Vorliebe, das sieht man auch, wie ich gekleidet bin. Ich bin meistens schwarz gekleidet, weil mir das eigentlich am besten gefällt. Das sieht man auch hier ein bisschen bei der Einrichtung und bei den Gebäuden. Und wenn ich da jetzt hinausschaue, dann sehe ich zwei riesige Arbeiten, die komplett schwarz sind. Also schwarz ist schon eine Vorliebe von mir.
Sprechen wir nochmal kurz hier vom Eingangsbereich. Da hängt ja auch ein Werk von Gilbert und George. Und Gilbert kommt ja ursprünglich aus St. Martin in Thurn. Was verbindet Sie dann mit diesem Künstler?
Der Fokus damals war, lokale Künstler zu kaufen. Und da hat es mir in die Karten gespielt, weil Gilbert aus St. Martin in Thurn ist. Und deswegen habe ich mich für diese Arbeit entschieden. Und die Arbeit, die ich gekauft habe, heißt Home. Und das ist für mich zweideutig, weil die Arbeit zeigt den Stadtplan von London, wo sie beheimatet sind, die beiden. Aber irgendwie ist es hier seine Heimat. Und mit den beiden Künstlern hat es eine erste Begegnung in Salzburg gegeben, wie ich das Werk gekauft habe. Dann wurde dieses Werk auch in verschiedenen Museen gezeigt, unter anderem in Linz. Und da bin ich dann das erste Mal mit ihnen zu Abendessen gegangen. Und vor 2 Jahren haben sie in London ein eigenes Museum eröffnet. Und auch bei dieser Gelegenheit bin ich dann mit den beiden Herren Abendessen gegangen. Und sind beide sehr, sehr angenehme Gesprächspartner und sehr kuriose Künstler.
Beeinflusst Ihre Leidenschaft zur Kunst auch in irgendeiner Form Ihr Unternehmertum?
Eigentlich sind das zwei verschiedene Paar Schuhe. Logisch, wenn jetzt ein Kunde zu mir herkommt, sieht im Eingangsbereich die Kunstwerke, die zahlreich präsent sind, dann geht das Thema auch meistens in Richtung Kunst. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt explizit das Marketing so machen, dass das Kunst mit der Architektur sich verbindet. Das kommt vor in Kunstzeitschriften, dass da mal die Firma gezeigt wird mit einem Kunstwerk von uns, aber ist nicht eine Marketingstrategie, absolut nicht.
Vor 2 Jahren haben Sie Ihren eigenen Kunstraum hier am Firmensitz eröffnet. Das war die Erfüllung eines Traums, denke ich.
Absolut. Also das war eben der glückliche Umstand, den Nachbarbetrieb kaufen zu können und im Ex-Bürogebäude einen Raum bzw. 2 Räume abzuzwacken, um dort Kunst zu zeigen. Und wie schon vorhin erwähnt, steckt im Namen Bart das Wort Art. Und das ist jetzt der Artraum, wo wir zweimal im Jahr eine Wechselausstellung zeigen, jeweils mit wechselnden Kuratoren. Und logisch, das war ein Traum von mir, der sich hier verwirklicht hat.
Wie sind die Dimensionen des Raums? Können Sie das vielleicht kurz beschreiben, wie das auch ausschaut für die, die jetzt zuhören, aber es nicht sehen?
Also nachdem ich ja sehr viel reise und immer wieder Museen anschauen gehe, habe ich mir oft die Frage gestellt, was wäre für mich die richtige Dimension eines Raumes, Kunst zu zeigen. Und da gibt es in der Sammlung Götz in München ein Museum, das Herzog Dömeron damals geplant hat. Und da gibt es einen Raum, der 8x8x8 Meter ist. Und den habe ich damals mit den Füßen ausgemessen und der hat mir so gut gefallen, dass ich mir immer gewünscht habe, so einen Raum zu haben. Und jetzt hat sich eben durch Zufall das so ergeben, dass der Raum 8x8 Meter im Grundriss ist und 7,5 Meter hoch. Also das ist ein halber Meter in der Höhe, ist verträglich. Der Raum ist von den Proportionen her wirklich sehr, sehr ansprechend. Und es gibt dann noch eine Galerie dazu, wo man den Raum auch von oben sich anschauen kann und einen Nebenraum. Und für mich ist das ausreichend. Und wir haben ja jetzt die vierte Ausstellung in diesem Raum. Und der Raum hat extreme Qualitäten und kann sehr gut bespielt werden.
Wir sind schon fast am Ende. Ich würde es jetzt gerne noch fragen, ist Kunst auch etwas, wo Sie Ausgleich finden im Leben?
Auf alle Fälle, ja. Also das bereichert das Leben, das, man kriegt eine andere Sichtweise, man schweift dann ab von den Alltagsgeschichten und da gibt es mehrere Freunde von mir, die ja auch sich mit Kunst beschäftigen und das ist ganz interessant, sobald wir irgendwie total gestresst sind aus irgendwelchen Gründen, aber dann auf Thema Kunst abschweichen, dann wird alles ruhig und alle sind entspannt und ja, fein.
Wo können Sie sonst noch abschalten?
Ja, ich bin leidenschaftlicher Bergsteiger, gehe sehr viel Skitour und früher bin ich auch sehr viel klettern gegangen. Das ist ein bisschen weniger geworden, aber Berg ist schon für mich sehr wichtig.
Mhm, also die Natur. Ja. Ganz zum Abschluss stellen wir immer drei kurze Fragen mit der Bitte um ebenso kurze Antworten. Meine erste Frage wäre, wenn Geld keine Rolle spielen würde, welches Kunstwerk würden Sie dann kaufen?
Schnell gesagt, eine Arbeit von Jeff Koons.
Wovon braucht Südtirols Arbeitswelt mehr?
Innovative Unternehmer.
Das beste Buch, das Sie gelesen haben?
Das sind die Ausschreibungen im Museumsbereich, die mir tagtäglich auf den Schreibtisch gelegt werden.
Herzlichen Dank, Herr Barth, für Ihre Zeit.
Gerne.
Danke auch an alle, die uns zugehört haben und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. In der Zwischenzeit finden Sie mehr Berichte und Hintergrundwissen aus Südtirols Wirtschaft und Politik jeden Freitag in der druckfrischen SWZ oder jederzeit online unter swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.